Und am Ende hat man es uns als Kindern schon, oder als Kinder schon beigebracht, ne? Mit Essen spielt man nicht. Und am Ende, ja, aber die
Ja, ist
Politik
so.
tut doch nichts anderes.
Nein.
Sie spielt doch mit der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung.
Wenn du mit den Leuten erzählt hast, oder wenn die mitbekommen haben, wo du herkommst, und dann, oh, from Germany, und dann erzählst du wo, so ungefähr, wo du herkommst, und dann dänische Grenze, und dann erzählst du, ah, meine Ur-Ur-Ur-Oma, die ist damals auch von da, und vielleicht sind wir ja verwandt, und zack, gehörst du zur Familie.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik, führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.
Moin, liebe Freunde der gepflegten Familienunterhaltung, zu einer neuen Folge von Plan B, Ideen für die moderne Landwirtschaft. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Bei mir ist Thilo. Moin, Thilo.
Moin, Thomas. Herzlich willkommen. Wir stehen ja heute mal mit Tores Reisemobil oder mit seinem mobilen Studio. Hallo, Tore. Stehen wir bei uns auf dem Hof in Breiteneiche. Und haben uns überlegt, wir unterhalten uns mal über das, was so gerade war und das, was ansteht. Weil bei dir steht ja gerade was richtig Spannendes an, oder?
Ja, das ist richtig. Ich fahre am Tag der Aufzeichnung in 2 Tagen fliege ich in die USA nach Chicago und mache da einen kleinen landwirtschaftlichen Roadtrip einmal um den Lake Michigan. Da freue ich mich total drauf. Das wird eine richtig geile Tour, glaube ich.
Und das machst du auch nicht alleine, soweit ich weiß. Ich glaube, du machst das so ein bisschen auch, zumindest mit einem Teil der Familie.
Ja, mein Junior Nikolai kommt mit und JP Agrar, also Jonas ist dabei und Alexander Patt, der arbeitet bei JCB, der kommt mit. Und wir 4 wollen dann mal so ein bisschen da den mittleren Westen, die Milchviehstaaten, da mal so ein bisschen erkunden. Ja.
Aber Milchvieh alleine oder auch alles andere so drumherum? Also mal so ein richtiger Ritt durch die amerikanische Landwirtschaft in dem Bereich.
Ja, tatsächlich die Landwirtschaft, ja. Also wir haben auch erst überlegt, Mensch, wir landen ja in Chicago. Chicago, Weltstadt, ist ja eine Millionenmetropole. Gucken wir uns die Stadt nochmal an. Ich bin einmal in Chicago gewesen, das war okay. Ich glaube, einer unserer Mitreisenden auch. Aber wir haben gesagt, also ja, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt wieder haben. Also diese Großstadt reizt mich tatsächlich überhaupt gar nicht. Ist nett und haben das mal gesehen, aber das reicht dann auch. Nee, wir wollen uns tatsächlich auf die ländlichen Regionen und auf die Landwirtschaft konzentrieren und dann auch Ackerbau. Bei New Holland steht eine Besichtigung an, beziehungsweise in einem Casewerk und ja, Futterberater, mit dem wir unterwegs sein werden. Und das wird schon, also alles dabei, ja.
Und was erhoffst du dir so von so einer Tour? Also was findest du so besonders spannend daran?
Na, ich war ja vor ein paar Jahren schon mal drüben und habe damals gesagt, wenn du so die Betriebe da drüben anguckst, dann ist das so ungefähr die schleswig-holsteinische Landwirtschaft in 15 bis 20 Jahren, habe ich damals gesagt. Und vieles davon, wir haben die Zeit zwar seitdem noch nicht rum, aber entwickelt sich in eine Richtung, wo die damals schon waren. Das heißt, ich erhoffe mir eigentlich ja so ein bisschen neuen Spirit und ein bisschen Ideen und gerade was Technologie und sowas angeht, was man vielleicht mit hier rübernehmen kann zum Thema Stallbau und vielleicht auch Personalmanagement oder Technisierung. Ich komme ja jetzt gerade aus Ostholstein, wo wir einen Förderbescheid bekommen haben für ein Projekt, an dem ich mitwirken darf zum Thema künstliche Intelligenz und oder die Kombination künstliche Intelligenz mit Dokumentation in der Tierhaltung. Ist natürlich auch ein mega spannendes Thema, wie weit gerade dieser Begriff KI oder dieses Thema KI da drüben in den USA ist. Und da ja, hoffe ich mir ganz neue Eindrücke.
Das hört sich ja fast an wie ein Blick in die Zukunft der Landwirtschaft.
Naja, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass die uns ungefähr so 15 bis 20 Jahre voraus sind und ich glaube, wenn man diese Zeit zurückblickt, wo wir heute stehen und wo die vor 20 Jahren waren, dann haut das schon relativ genau hin, weil diese Gegend da im mittleren Westen ja doch schon ähnlich strukturiert ist, auch von den Flächengrößen und so wie wir hier bei uns, dann glaube ich tatsächlich, dass man da so ein bisschen ein Abbild sehen kann, wo hier bei uns die Reise hingeht, ist meine Meinung zumindest.
Habt ihr in dem, ich sag mal, Potpourri für die Tour auch einen Betrieb mit regenerativer Landwirtschaft?
Nicht explizit, ja, doch. Ich habe gerade heute Morgen, stimmt überhaupt, einen Anruf bekommen von New Holland, dass die einen Ackerbaubetrieb ausfindig gemacht haben, der zumindest im Bereich Direktsaat und Bodenbearbeitung so ein bisschen in diese Richtung schlägt. Ist natürlich eine andere Nummer, wie wenn du hier dann guckst mit Komposttee etc. zur Pflanzenstabilisierung. Aber doch, der scheint so ein bisschen in diese Richtung zu gehen und da was zu machen. Bei den anderen, das muss man dann sehen, ob die so arbeiten oder nicht. Ich glaube, das hängt sich ja jetzt keiner ganz groß über die Haustür, glaube ich, von den Betriebsleitern. Für die hat das eine ganz andere Selbstverständlichkeit als für uns hier bei uns.
Also das heißt aber auch, dass zum Beispiel New Holland sich da auch so ein bisschen mit reinhängt und das auch interessant findet, dass du sowas machst und oder dass ihr das macht?
Ja, wir haben halt versucht, alle unsere Kontakte, die wir haben und von denen wir wissen, dass die da drüben aktiv sind, so ein bisschen anzuzapfen. Ne? Wir haben mit Krone gesprochen, wir haben mit unserem Sponsor New Holland gesprochen und haben gefragt, Mensch, habt ihr da Kontakte drüben? Könnt ihr da irgendwie was drehen? Habt ihr Betriebe, die für uns interessant sein können? Und die haben sich da alle echt reingekniet und reingehängt und haben da was für uns möglich gemacht, wo wir wahrscheinlich sonst ja nie dran gekommen wären.
Ja, das ist schon, ja, ich finde es mega spannend. Also ich glaube, wir können uns alle freuen auf das, was irgendwann nach der Reise aufgezeichnet wird, weil ich denke, dass das nicht nur für mich und Tore, der ja natürlich hier auch zuhört, interessant ist, sondern ich glaube, dass das auch was ist hier für unsere Zuhörer, einfach mal zu hören, ob die Erwartungen erfüllt werden, ob es wirklich 20 Jahre sind oder ob wir inzwischen doch aufgeholt haben. Also ich bin gespannt, weil wir haben uns ja gerade auch in der, ich glaube, es war die vorletzte Folge, wo es ja wirklich auch um die Innovation in der Landwirtschaft ging,
genau,
haben wir uns ja schon mal sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und haben ja festgestellt, dass auch hier viel in dem Bereich passiert. Und ich bin mal gespannt, ob das noch so große Differenzen sind nachher.
Also einer, mit dem ich heute Vormittag gesprochen habe, er hat mal erzählt, wie viel Gelder, die Bundesregierung zum Beispiel in das Thema KI steckt und der Konzern OpenAI. Und ich glaube, in Deutschland sind es Millionenbeträge und im Fall von OpenAI sind es Milliarden. Ich glaube, 8 Milliarden, was die in Forschung investieren. Und daran kann man, glaube ich, schon erkennen, welchen Vorsprung die USA in dem Thema im Grunde haben müssen. Weil letzten Endes Entwicklung kostet Geld und je mehr Geld reingeht, umso schneller geht die Entwicklung. Also das hat da drüben, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert. Und ein zweiter Punkt oder ein weiterer Punkt, der für mich natürlich auch irgendwie interessant ist, ist, USA ist im Wahlkampf, gerade im Mittleren Westen, wo ja doch eher konservativere Wähler sitzen. Wie ticken die da so? Also ich habe das vor ein paar Jahren, wie gesagt, als ich drüben war, schon erlebt, die ländliche Bevölkerung, die haben alle Trump gewählt, wo man hier sagen würde, mein Gott, wie kann man bloß? Aber wenn die es dir erklären, dann ist es durchaus nachvollziehbar, warum sie es machen. Und da bin ich schon gespannt, wie das da jetzt gerade in diesen ländlichen Regionen, wie da der Wahlkampf aussieht. Und wie die Leute das, was da drüben abgeht, so interpretieren und wie es die Leute mitnimmt. Und ich glaube, das ist auch schon spannend.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also ob man so eine Erwartungshaltung hat, dass man da auch ein bisschen was mitnimmt aus diesem Wahlkampf. Ich glaube, das wird ja von hier schon sehr zwiegespalten betrachtet, diese Wahl in den USA. Zwei ja doch etwas in die Tage gekommene Kandidaten, muss man so zu sagen. Bei beiden steht es ja immer noch nicht so ganz 100% fest, ob er nun wirklich der Kandidat ist, auch wenn man sich da irgendwie, glaube ich, gestern oder vorgestern zu geäußert hat, dass das werden soll und dass man ja auch vorgezogen werden soll, diese Nominierung. Die werdet ihr ja vielleicht sogar fast live miterleben dann.
Ich weiß gar nicht, wie da die Terminplanung ist.
Ja, ich habe gehört, dass jetzt irgendwie Anfang August haben die, glaube ich, irgendwie irgendwas, keine Ahnung, okay, wie auch immer sich das bei denen nennt, wo man dann irgendwie vorgezogen ihn dann nochmal wohl nominieren könnte als Kandidaten. Aber da bin ich auch mal gespannt, wie man das so wahrnimmt da, weil hier wird es ja ganz anders wahrgenommen und ich finde es schon komisch, wie man dann auch hier teilweise so ein, ich will nicht sagen Hass, aber so eine Ablehnung gegen Trump entwickelt, dass man hier Äußerungen tätigt, so nach dem Motto, naja, schade, dass der Attentäter nicht getroffen hat. Das finde ich schon bedenklich.
Ja, das ist schon krass. Aber wir haben für uns beschlossen, ich glaube, da sollten gerade in Wisconsin einige Wahlkampfveranstaltungen von Trump stattfinden, oder zumindest von einer weiß ich jetzt. Und da haben wir doch gesagt, dass wir da lieber nicht hinfahren wollen jetzt. Also das war uns dann doch irgendwie eine Nummer zu heiß. Aber ja, einfach mit den Leuten schnacken, ne? Das ist so das, was mich da schon dann reizt. Und deren Blick auf ihre Politik, also weil die halt einen ganz anderen Blick haben. Unser Blick wird halt immer nur beeinflusst durch unsere Medien, wie die halt berichten, so wie du sagst, Trump der Böse, Biden der Ja, gut, der Gute kann man auch nicht mal mehr sagen. Er wird ja im Moment eigentlich nur dargestellt wie so ein seniler Tattergreis. Also
der Vergessliche.
Aber wie die Leute da das vor Ort sehen, das wäre einfach, ist schon was, was mich dann interessiert, wie die ticken da.
Tore wirft es gerade ein. Der Vergessliche ist nicht so ganz richtig. Eigentlich ist das ja Olaf dann, der Vergessliche. Also wir müssen uns für beiden müssen wir so. Ja, sag ja. Beiden müssten wir uns noch was Neues einfallen lassen. Nein, aber die Mentalität der Amerikaner ist ja schon eigentlich eine ganz andere als unsere. Ich sag mal, wir sind ja die hier gebliebenen und die nach Amerika gegangen sind, das waren ja die sich aufgemacht haben, die ja irgendwo auch ja mal Mut gehabt haben. Ich meine, die Bevölkerung in Amerika setzt sich ja zu weiten Teilen aus Menschen zusammen, deren Vorfahren ja wirklich mutige Menschen waren, die sich auf die Reise gemacht haben. Ja, entweder hungrig oder vielleicht auch verzweifelt. Aber am Ende gehört ja auch bei Hunger und auch bei Verzweiflung irgendwo ein ganzes Stück weit Mut dazu, diesen Schritt zu gehen.
Und Hoffnung,
genau. Ja. Und wir sind ja eigentlich die das wahrscheinlich, oder unsere Vorfahren, die das nie entwickelt haben oder nie entwickeln mussten und hier sitzen bleiben konnten. Also von daher ist es schon ein ganz anderer Schlag Menschen wahrscheinlich, auf den man da trifft.
Also ich fand das ganz faszinierend, als wir damals drüben waren, was heißt damals, das ist 5, 6 Jahre her, wenn du mit den Leuten erzählt hast, also wenn die mitbekommen haben, wo du herkommst und dann, oh, from Germany, und dann erzählst du so ungefähr, wo du herkommst, und dann dänische Grenze, und dann erzählst du, ah, meine Ur-Ur-Ur-Oma, die ist damals auch von da und vielleicht sind wir ja verwandt und zack, gehörst du zur Familie. Also das ist total cool, gerade im mittleren Westen, weil da halt viele hier oben aus der Region doch hingegangen sind. Meinen Vorfahren sind auch einige ausgewandert, aber eher Richtung Iowa, ist noch ein Stück weiter rüber. Aber das ist krass. Also die hören, du kommst aus Schleswig-Holstein und dann gehörst du zur Familie.
Aber ich glaube, das gibt's überall, ne? Ich glaube, dass viele Familien irgendwie jemanden haben. Also wir haben auch Verwandtschaft tatsächlich in Washington und ich glaube, dass das bei vielen ist. Also dass irgendwo zumindest aus dem näheren Umfeld irgendwo mal jemand in der Vergangenheit ausgewandert ist in die USA. Ich meine, wie gesagt, das ist ja ein klassisches Einwanderungsland gewesen. Aber schon, also ich find's super spannend. Ich bin echt gespannt auf das, was ihr so berichten werdet.
Ja, ich hoffe, wir kommen heile wieder. Ich bin so ein bisschen, bin ja mehr so der Pauschaltouristentyp und setze mich gerne eben ins gemachte Nest und reise dann einfach nur, ich laufe dann hinterher und kriege gesagt, wann ich wo zu sein habe. Und jetzt auf eigene Faust mit dem Mietwagen da durchs Land zu reisen, wir haben nur für 2 Nächte Hotel bestellt und alles andere ist offen. Das wird für mich alten Mann, glaube ich, schwierig. Aber gut.
Alter Mann, was soll ich denn sagen?
Im Vergleich zu meinen Mitreisenden bin ich da der Opa in der Kompanie und das muss ich erstmal verknusen können.
Ah, das wirst du schon schaffen. Wo wir gerade bei Reisen sind, vielleicht ein ganz anderes spannendes Thema. Deine letzte Reise hatte ich ja eigentlich nach Cottbus geführt, glaube ich.
Ich dachte gerade eben schon, wo du beim vergesslichen Olaf warst, das wäre schon eine geile Überleitung gewesen auf das Thema.
Wir machen es jetzt über die Reise nach Cottbus zum Deutschen Bauerntag. Du hast das ja alles live miterlebt da beim Deutschen Bauerntag. Aus erster Reihe. Ich war ja nur mehr so der Konsument irgendwie in den Medien, der versucht hat, so ein bisschen was aufzuschnappen, beziehungsweise wir haben ja auch schon drüber gesprochen, aber vielleicht auch nochmal so für unsere Zuhörer, wie waren so die Eindrücke vom Bauerntag? Ich meine, viele sehen es ja kritisch, dass das Ruckwied wieder gewählt wurde. Zum Beispiel ist ja was auch oft kritisiert wird. Ich stelle das jetzt ganz wertfrei dar. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ist was, was man viel hört. Und
ich kann ja gleich mal versuchen, es zu werten. Ich bin da ja
gar nicht. Tu das bitte.
Also, das fing ja an. Der erste Tag ist Anreise, Kennenlernen, Grundsatzrede von Ruckwied. Hast da Leute, die siehst du nur auf dem Deutschen Bauerntag. Und das ist schon eine ganz, ganz wertvolle und tolle Veranstaltung dann. Also dieses Austauschen und auch so den Drive aus anderen Bundesländern mitkriegen und so, das ist schon enorm wichtig. Abends gibt's dann den Begegnungsabend, Bauern treffen Bauern. Und da wurde uns angekündigt, dass unser Bundeskanzler zu uns stoßen wollte. Wir haben uns alle gefragt, was die dann wohl hier möchten. Da wurden uns mitgeteilt, die möchten jetzt die Dankbarkeit der Bauern empfangen.
Wofür?
Für das Agrarpäckchen.
Ich habe mal Postkarte gehört.
Ja. Also vom Inhalt her ist es auch eigentlich nur eine Postkarte. Vielleicht auch nur eine Briefmarke, ich weiß es nicht. Also das, jedenfalls waren die der Meinung, die Damen oder die Herren Politiker, dass das Thema doch wohl jetzt ausreichend abgearbeitet werde, dass wir uns da jetzt mal dankbar zeigen könnten. Ich war sehr enttäuscht, dass der Bundeskanzler nicht zu den Bauern gesprochen hat. Das war eigentlich echt eine ganz schön arme Nummer. Man hat ihn gesehen, er rückte an mit Rukwi zusammen und die gingen auf die Bühne. Das war der erste deutsche Bauerntag mit der Tanzfläche, die auch sehr ausgiebig den Abend dann noch genutzt wurde. Nicht von Herrn Scholz, aber von Herrn Rukwi. Und man hat eigentlich damit gerechnet, jetzt gibt es ein paar Grußworte an die Bauern, aber nichts, ne? Gar nichts. Also er lief dann mit Rukwi zum Getränkestand, kriegte dann ein Bierchen und dann haben die ein bisschen geschnackt. Aber keine Worte zu den Bauern. Özdemir kam, glaube ich, ein bisschen später dazu. Auch keine Grußworte an die Bauern, aber er hat ja am Tag darauf noch eine Rede gehalten. Und ja, das war relativ arm. Ich hatte die Möglichkeit, also ich habe selber nicht mit Scholz sprechen können, aber ein Kollege hat ihn dann quasi ein bisschen abgefangen, um Bild zu machen. Und in dem Moment hat unser Bauernpräsident Klaus-Peter Lucht ihn abgefangen und ihm ein paar Fragen gestellt und ihm mal erklärt, wie die schleswig-holsteinische Landwirtschaft tickt und hat eigentlich da erwartet, dass dann irgendwie kommt, ja, ich verstehe die Probleme oder wir kümmern uns um die Probleme, aber es kam nur ein müdes Lächeln und dann ist er weitergezogen. Der schweigsame Olaf.
Ja, genau. Also das stellt man ja doch häufiger fest, dass er versucht, Dinge wegzulächeln. Und,
das ja, ist der hat nicht mal, also ich will ihm nicht zu nahe treten, aber so ein schönes Lächeln hat er nicht. Also es ist kein einnehmendes Lächeln.
Stimmt.
Also, wie gesagt, ich will niemandem zu nahe treten, aber es gibt ja Menschen, weißt du, Julia Klöckner hatte so ein Talent. Weißt du, die hat dich angelächelt und hast du gedacht, ach, das ist aber eine Nette. Und dann war alles andere, war dann schon fast nebensächlich. Das war auch ein Talent. Das hat uns als Bauern zwar auch nicht weitergebracht, aber das war ein Talent. Aber das hat der Scholz nicht.
Ich weiß nicht, das liegt dann vielleicht eher am blonden Haar. Also ich fand ihr Lächeln auch nicht so mitnehmend. Also
ich weiß es nicht. Aber ist mir damals jedenfalls ab und zu mal aufgefallen, dass man aus den Gesprächen mit ihr rausgegangen ist und dachte, oh, das war aber ein nettes Gespräch. Und im Nachgang hast du erst gedacht, ja, so viel gebracht hat uns das jetzt nicht.
Genau, es geht ja natürlich jetzt am Ende nicht darum, jetzt hier Politiker-Bashing zu betreiben. Nein, um Gottes Willen. Aber
das ist der Bundeskanzler und das hat auch Respekt verdient. Aber ich finde, gerade nach den Protesten, die wir im Winter gehabt haben, haben die Bauern auch ein bisschen Respekt verdient. Und das ist halt komplett ausgeblieben, ne?
Ja, genau. Und das spiegelt das, was wir gerade, glaube ich, so ein bisschen salopp nachher formuliert haben, so in den letzten Sätzen, auch ein Stück weit wieder, ne? Also man ist ja einfach so maßlos enttäuscht. Zum einen von diesem Agrarpaket, was groß angekündigt wurde und inhaltlich sich ja dann wirklich als was sehr, sehr Mickriges, um es mal so zu sagen, entpuppt hat. Und bei weitem ja nicht das darstellt, was in irgendeiner Form geeignet wäre, die anstehenden Aufgaben, nennen wir es mal so, ich will gar nicht sagen Probleme, aber die anstehenden Aufgaben in der Landwirtschaft zu lösen. Ich war ja schon erfreut, als heute in den Nachrichten berichtet wurde über den Bundeshaushalt, der ja, glaube ich, durchs Parlament heute ging und da so ein bisschen über die Haushaltspläne geredet wurde hier und da und eigentlich nur über das Wirtschaftsministerium oder beziehungsweise Arbeitsministerium geredet wurde und das am schlechtesten, glaube ich, das Bauministerium abschneidet. Da hatte ich ja schon wieder gedacht, na, mal gucken, was kommt, Landwirtschaft. Aber ich glaube, da sind sie alle vorsichtig geworden, weil das beim letzten Mal natürlich zu heftigen Reaktionen geführt hat. Wobei von der Jahreszeit her hätten sie sich ruhig was trauen können.
Na, aber wir haben nächstes Jahr Wahlkampf, ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich gehe schon davon aus, auch von dem, was so im Umfeld des Bauerntages so gesagt und an Signalen kam, auch von Rukwied und anderen führenden Köpfen, dass da müssen wir uns schon auf was gefasst machen, glaube ich, im Winter, dass da eventuell wieder was kommen könnte. Im Moment brauchst du nicht anfangen zu demonstrieren. In Berlin ist ja keiner. Was willst du da? Ne? Die sitzen alle in der Sommerpause jetzt und die Bauern haben sowieso keine Zeit. Aber wenn die Bauern losfahren, wenn die Politiker Wahlkampf machen möchten, dann können wir die schon relativ gut treffen, glaube ich. Also das ist ein Punkt, den, glaube ich, kein Abgeordneter oder kein Politiker gerne haben möchte, im Wahlkampf von hupenden Trägerkolonnen irgendwo empfangen zu werden.
Ja, genau. Aber es zeigt halt nochmal wieder das, was du erzählt hast, wie wenig eigentlich am Ende die Situation in der Landwirtschaft, in der Politik angekommen ist. Dass man nun dieses Agrarpaket, was zweifelsohne schwach ist, so verabschiedet hat und auf der anderen Seite dann noch losfährt, um einfach Dankbarkeit dafür abzuholen. Also wie gesagt, da hätte ja ein Grußwort von Olaf Scholz hätte ja wahrscheinlich dazu geführt, dass man gesagt hat, naja gut, er hat zu den Bauern geredet, deswegen war er hier. Aber wenn er da wirklich nur hingefahren ist und da ein bisschen durch die Menge flaniert ist und ein Bierchen mit Rukwied gezischt hat, um es mal so zu sagen, dann erweckt es ja wirklich den Anschein, dass er da nur hingekommen ist, um ein bisschen beklatscht zu werden. Ja. Und das ist wirklich, also Bei allem Respekt vor unserem Bundeskanzler, aber das ist schon ein ziemlicher Fehltritt, um es mal so zu sagen.
Der zweite Tag wurde eröffnet mit Reden, also der Ministerpräsident hat geredet und der Landeslandwirtschaftsminister, glaube ich, auch und eben unser Bundesminister Özdemir, der aber auch in meinen Augen eine extrem schwache Rede gehalten hat für seine, gemessen an seinen Fähigkeiten, die er hat. Also ich habe schon richtig gute Reden von ihm gehört, wo man auch dachte, mein Gott, wer redet denn da? Das kann ja kein grüner Politiker sein. Aber das war wirklich eine schwache Rede. Die Bauern haben nicht applaudiert. Gar nicht. In der ersten Reihe wurde applaudiert. Das war Renate Künast, die Ex-Ministerin, und ihr Stab, der daneben saß. Die haben geklatscht. Und das ist scheinbar auch nicht ganz spurlos an Herrn Özdemir vorbeigegangen, diese Situation, glaube ich.
Böse Zungen behaupten ja, dass Renate Künast nach wie vor die Landwirtschaftsministerin wäre und eigentlich nur einen Sprecher hat.
Dazu, glaube ich, äußere ich mich lieber nicht.
Nein, wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben, aber am Ende war das natürlich schon eine Reaktion, die auch daraus resultiert, dass man einfach die Landwirte nach wie vor nicht ernst nimmt. Also man hat, glaube ich, diese, wie ich es eben schon mal gesagt habe, man hat die Sorgen und Nöte, die da sind, nicht erkannt. Man erkennt, glaube ich, nach wie vor die Brisanz des Themas nicht wirklich. Man bastelt sich da irgendwie ein bisschen was zurecht, macht da so ein bisschen Bastelwastel und am Ende hält man große Reden und hofft auf den großen Applaus. Und ich glaube, da ist es wirklich angemessen, dann auch mal nicht zu applaudieren, beziehungsweise so wie vielleicht der ein oder andere, sich dann auch mal umzudrehen. Davon habe ich auch gehört, dass, glaube ich, einige sogar tatsächlich einfach ihren Stuhl umgedreht haben und in die andere Richtung geguckt haben. Auch wenn das vielleicht respektlos wirken mag, aber man muss auf der anderen Seite sagen, bei den anstehenden Aufgaben ist die Reaktion der Politik auch eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber der Landwirtschaft.
Ja, man lässt die Bauern ja letzten Endes am langen Arm verhungern. Ja. Und nichts anderes haben die Landwirte mit ihrem Applaus zu mir gegenüber gemacht.
Und am Ende hat man es uns als Kindern schon beigebracht, ne? Mit Essen spielt man nicht. Und am Ende, ja, aber die ja, Politik so. Tut doch nichts anderes. Sie spielt doch mit der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung. Mhm.
Und das in Zeiten wie diesen. Also, die nun wirklich herausfordernd sind, was die Weltsicherheitslage angeht. Aber gut. Sollen wir noch über das Thema Bauernverband reden und die Wahlen? Das hatten wir jetzt irgendwie nur kurz angeschnitten. Wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr genau. Ich glaube, am ersten Tag haben wir schon tatsächlich den neuen Vorstand gewählt. Mhm. Herrn Ruckwied eben wieder zum Präsidenten gewählt, gekürt, mangels Alternativen. Also es hat sich keiner zur Wahl gestellt, offensichtlich, weil auch niemand die erforderlichen Mehrheiten hinter sich vereinen konnte. Im Präsidium.
Darf ich da mal ganz ketzerisch fragen, oder was ist ketzerisch, aber einfach mal direkt fragen, woran liegt das? Liegt das daran, dass wir eigentlich keine geeigneten Personalien haben, die dazu geeignet werden, ich sag mal in den Landesverbänden, oder ist das eher, weil natürlich Herrn Ruckwied auch ein Stück weit der Rücken da freigehalten wird, was ja auch legitim sein kann, wenn man so einen Job macht. Er macht ihn ja nicht schlecht. Ich will gar nicht sagen, dass Ruckwied einen ganz schlechten Job gemacht hat. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber kann ja unterschiedliche Gründe haben.
Also wir haben Ruckwied ja hier im Gespräch auch schon gehabt. Genau. Das fand ich war ein Mega-Gespräch, was auch richtig, richtig rübergebracht hat, mit wie viel Leidenschaft dieser Mann diesen Job macht. Genau. Ich weiß natürlich nicht, das kann ich auch nicht beurteilen, welche Strippen da im Hintergrund im Präsidium gezogen werden oder welche Befindlichkeiten da anstehen. Das ist natürlich ein bayerischer Bauernpräsident. Wenn Bayern dann auch noch wieder für mehr Anbindehaltung eintritt, ist im Rest der Republik, wird das kritisch gesehen. Ja, die Niedersachsen werden von den Bayern wieder nicht so gerne gemocht. Und so gibt es halt auch persönliche Befindlichkeiten unter den einzelnen Bundesländern, die dann dafür sorgen, dass es schwierig wird, Mehrheiten zu kriegen. Wenn du nicht wirklich einen Kandidaten hast, der extrem stark auftritt und alle hinter sich vereinigen könnte. Wir haben eine Rede gehört von Herrn Krawczyk, Präsident vom Sächsischen Bauernverband, der ins Präsidium gewählt wurde, also in den engeren Vorstand. Und der hat eine mordsmäßige Rede gehalten. Also der hat ein Plädoyer auf den Bauernverband gehalten, warum er sich engagiert, was ihn antreibt, was ihn überhaupt antreibt, für die Agrarpolitik einzustehen und zu kämpfen. Das fand ich mega. Und das wäre so jemand, den ich mir eventuell auch gut vorstellen könnte, auch wenn ich mich mit dem sächsischen Dialekt teilweise etwas schwer tue, aber den ich mir tatsächlich vorstellen könnte, irgendwann mal als Ruckwieds Nachfolger. Aber im Moment war es halt so, wie es war. Es gab niemanden, der es machen wollte. Und ich fand auch Ruckwied, wie gesagt, wir hatten ihn ja hier, hat gar keinen ganz schlechten Job gemacht. Von daher, warum, er hat es auch so verkauft, dass er gesagt hat, naja, wir stehen vor großen Aufgaben, wir haben noch nichts bekommen von der Politik, also die Aufgabe ist auch noch nicht zu Ende gemacht und ich würde sie gerne zu Ende führen. Also lässt man ihn. Wobei ich es auch ein bisschen bedenklich finde, immer darüber zu sprechen, dass der Bauernverband jünger und weiblicher werden muss, aber dann die gleichen, in Anführungsstrichen, alten Nasen antreten wie vorher. Das passt natürlich auch nicht 100% gut zusammen.
Ja gut, nun ist die Bauernverbandsstruktur ja auch ein Stück weit so angelegt, dass es immer ein Stück weit von unten natürlich hochwachsen muss. Weiblicher wird natürlich schwieriger oder schwierig, wenn man in die Landesverbände guckt. Wir haben ja bis jetzt noch nicht so viele Bauernpräsidenten in den Ländern. Also ich glaube gar keine.
Nee, tatsächlich nicht. Aber es waren schon relativ viele Frauen auch aus anderen Landesverbänden, auch die in Vorstandspositionen sitzen, auch schon anwesend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da in den nächsten Jahren auch ganz, ganz kräftig was passiert.
Das ist auch gut. Also zweifelsohne, weil wir erleben es ja immer wieder, auch in der täglichen Arbeit, dass du auch immer mit landwirtschaftlichen Unternehmerinnen zu tun hast, die einen Bombenjob machen. Also absolut. Mega. Also das ist schon gigantisch, ne? Und ich glaube, die wenigsten Höfe würden überleben ohne eine starke Frau auf dem Betrieb. Das ist einfach so.
Ja. Diese Altersstruktur im Bauernverband ist natürlich auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass eben von unten nach oben gewachsen wird, wie du sagst, ne? Also viele sind ja erst mit Anfang 40, kommen sie erst zum Verband, dann haben sie Familie geregelt, die haben ihren Betrieb aufgestellt und strukturiert und dann haben sie Zeit, sich im Ehrenamt zu engagieren und dann hast du halt eine gewisse Altersstruktur danach hier oben an der Spitze. Das kann halt gar nicht anders werden.
Naja, aber eins der Hauptprobleme, was immer wieder angesprochen wird, ist ja die Frage des Bürokratieabbaus. Und ich glaube, gerade dieses Thema Bürokratie ist eins, was viele Betriebsleiter so dermaßen auf den Betrieben bindet, dass auch immer weniger Leute sich im Ehrenamt engagieren, weil auch einfach die Zeit auf den Betrieben fehlt. Also ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum wir so eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Überalterung haben, dass die Leute wirklich erstmal ihr Leben lang quasi den Betrieb führen, bis sie einen Nachfolger haben. Und dieses Parallel einen Betrieb führen und dann auch noch sich richtig intensiv im Ehrenamt engagieren. Ich glaube, das ist heute nicht mehr so einfach, wie das vielleicht noch vor 25, 30 Jahren war. Also auch das ist ein Grund dafür, dass wir eben diese Entwicklung ins Alter rein haben. Ne?
Wobei diese Bürokratiegeschichte auch was ist, was es eigentlich schon immer gegeben hat. Ich habe gestern mit einem Landwirt gesprochen, der hat erzählt, dass er, ich glaube, 74 zu seiner ersten, also Lehrling zu seiner ersten Bauerndemo gefahren ist mit dem Träger und auch da ging es schon gegen die Bürokratie. Das ist 50 Jahre her.
Ja, aber ich glaube, wenn wir die Bürokratie von vor 50 Jahren mit der heute vergleichen, gut, wir haben heute technische Hilfsmittel und wir haben, wir können über den PC, KI haben wir ja schon gehabt, das ja. Thema, da hast du natürlich viel Hilfestellung, aber trotzdem bindet das, glaube ich, heute deutlich mehr Zeit, als es das noch vor 50 Jahren getan hat. Also ich glaube, vor 50 Jahren war Bürokratie noch was sowas Fremdes für ein Landwirt. Da war es ja schon schlimm genug, wenn man mal einen Zettel irgendwo ausfüllen musste in der Woche und heute füllst du ein Zettel in 10 Minuten aus oder alle 10 Minuten so ungefähr. Da ist glaube ich, schon ziemlich was aufgebaut worden. Aber nochmal, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Also ich finde, wie du schon sagst, Ruckwied ist jemand, der Menschen auch begeistern kann. Das kann er. Und ich glaube, ich bin davon auch überzeugt, dass er keinen schlechten Job gemacht hat. Lobbyarbeit ist nicht einfach. Ne? Und du musst in vielen Verbänden sein, du musst viel vernetzt sein. Und das haben wir auch schon gehabt, das Thema Ämterhäufung, das ist ja auch was schnell einem Bauernpräsidenten vorgeworfen wird. Aber am Ende musst du halt überall vertreten sein. Und ich glaube, dass viele Leute da oder viele Kritiker da auch manchmal ein bisschen Scheuklappen aufhaben und ein bisschen wenig weit nach rechts und links gucken.
Verbindungen schaden immer nur dem, der keine hat, ne? Von daher, das ist ja das, was ich auch immer sage, im Grunde ist diese Vernetzung im Bauernverband oder wenn Leute das kritisieren, ist eigentlich das größte Kompliment, was wir kriegen können, weil ja, davon lebt Lobbyismus. Und der Bauernverband ist nichts anderes als eine berufsständische Vertretung, als ein Lobbyverband.
Dann kann man ja zusammenfassend sagen, dass dieser Lobbyismus uns aber bis jetzt nicht weit gebracht hat. Wir haben gerade gesagt, es lohnt sich eigentlich nicht darüber inhaltlich zu reden, über das Agrarpaket, weil da eigentlich nichts drinsteht. Und ja, Resümee, die Landwirtschaft steht nach wie vor im Regen. Also nicht nur politisch, sondern wenn wir rausgucken, eigentlich auch schon das ganze Jahr beim Wetter.
Wir haben das letzte Mal schon über das Wetter geschimpft und haben eigentlich ja immer gesagt, wir wollen ja einen positiven Ausblick machen, ne? Aber das ist ja beim Wetter tatsächlich, also dass es schlimmer werden konnte seit unserem letzten Podcast, hätte ich fast nicht glauben mögen.
Also wir haben ja, das ist, ich finde, es ist exemplarisch für dieses Jahr und ich hatte vorhin das auch schon mal kurz einmal bei Instagram reingestellt und kriegte gleich eine Reaktion aus Baden-Württemberg, dass wir heute versuchen, unseren ersten Schnitt fortzusetzen und das am Tag der Aufzeichnung, 17. Juli, kann man ja ruhig sagen, setzen wir den ersten Schnitt fort. Ich glaube, so spät haben wir noch nie irgendwas an ersten Schnitt gemacht und wir wissen genau, wir werden es nicht fertig kriegen, weil es nach wie vor Flächen gibt, die einfach nicht befahrbar sind. Und da hat mir unser Kollege von Boden und Leben, Michael Reber, vorhin geschrieben, bei uns sieht es nicht anders aus. Also da seid ihr nicht alleine. Also es trifft ja tatsächlich die ganze Republik, ne? Dieses, also wirklich katastrophale Wetter.
Wobei ich schon gerade, wenn du die sozialen Medien ansprichst, alles sehe, ne? Also ich habe neulich mit Klaas kurz geschrieben, Klaas mit K, der einen mordsmäßigen Mais gezeichnet in seinen Insta-Stories, wo ich dachte, Alter, wie kann das denn sein? Und bei mir steht der Mais wirklich hektarweise im Wasser und guckt man so gerade mit ein paar Blättern oben raus. Das ist unfassbar.
Ja, aber es ist, glaube ich, bei allen Früchten so. Also man hört ja gerade von der Gerste, die ja nun in vielen Teilen auch schon geerntet ist, also noch lange nicht überall, aber ja in vielen Teilen schon, hörst du ja auch sehr unterschiedliche Erträge. Also Pächter, die haben auf einer Fläche, nicht ganz kleinen Fläche, haben die deutlich über 100 Doppelzentner gedroschen. Hier bei uns haben sie 90 gedroschen oder Mitte 90 gedroschen, aber du hörst eben auch von unter 70, ne? Also auch da eine riesige Range, die, glaube ich, nicht nur dem ackerbaulichen Management, sondern eben auch diesen Herausforderungen durch das Wetter geschuldet ist.
Es ist halt auch so unterschiedlich. Wo kommt's runter, ne? Wir hatten ja, als ich von Cottbus nach Hause kam, da hatten wir bei uns ein Unwetter, muss man wirklich sagen, mit über 60 Liter in einer halben Stunde. Bei uns im Dorf ist ein Haus komplett überschwemmt worden. Da lief das Wasser einfach gerade durch die Bude durch. Wir hatten Hagelschaden im Mais und das ist was wir gar nicht kennen. Aber ein paar Dörfer weiter, ja, 5, 10 Millimeter oder noch ein paar Dörfer weiter gar nichts, ne? Das ist Wahnsinn. Und daran siehst du natürlich auch diese Unterschiede siehst du natürlich auch in den Feldbeständen. Wo mehr runterkommt, da ist es halt dann schlechter. Und auf den höheren, etwas trockeneren Flächen entsprechend besser.
Aber es ist einfach eine mega Herausforderung, ne? Also jetzt, auch wenn du gute Erträge hast, die Wetterfenster sind halt extrem kurz. Auch für Getreideernte, für Strohbergung haben wir auch gerade hier erlebt. Also es ist halt wirklich ein Nervenspiel dieses Jahr.
Ja, und was ich so als oder bei mir sehe oder merke, ich hinterfrage mich, also ich habe meine Arbeit ja immer relativ viel hinterfragt, aber ich tue es jetzt noch viel mehr als sonst. Du hast gerade unseren Kollegen Michael Reber angesprochen, den ich ja immer so ein bisschen auch als Vorbild gesehen habe oder der für mich immer ein Vorbild war, gerade was diese regenerative Geschichte angeht. Und der ja auch darauf hinarbeitet, die Böden resilienter zu machen und unabhängiger zu werden von wirtschaftlichen und Witterungseinflüssen. Und wenn du dann so ein Jahr hast, wo der Boden einfach das Wasser nicht mehr wegkriegt, also es ist voll. Der Grundwasserspiegel ist voll. Ich war Anfang der Woche mit der Hagelgilde bei mir rüber, den Hagelschaden aufzunehmen. Du läufst über die Maisflächen und es ist wie eine Wattwanderung. Dann stellst du dir schon die Frage, ist das, was ich da alles mache, so richtig? Weil du natürlich nicht weißt, wie es wäre, wenn ich nichts gemacht hätte. Und das macht einen schon, also zusätzlich zu dieser Belastung, die du hast, weil du nicht ernten kannst. Bei mir steht der zweite Schnitt noch am Feld. Haben wir auch noch nie so spät gehabt wie jetzt. Ist das schon eine seelische Belastung, die man da auszuhalten hat gerade?
Aber nicht nur, wenn du das Wasser siehst, sondern auch, du stehst ja am Feldrand, wenn dein Pächter dann irgendwo am Dreschen ist, hier bei uns war das gerade so, und freust dich, dass die bei schönem Wetter dreschen, dass die Gerste trocken ist und dass das alles wunderbar klappt. Und du siehst da 2 8-7er Lexion fahren, du siehst einen großen Überladewagen fahren und du guckst auf den Boden und denkst, oh mein Gott. Also das, was du den Böden damit antust, ist natürlich auch ja, grenzwertig, ne? Aber du kannst jetzt ja nicht noch warten, bis der Boden so weit abgetrocknet ist, dass du keine Schäden mehr im Boden verursachst. Also auch die große Bereifung oder Kettenlaufwerke, das rettet da die Böden auch nicht mehr. Also das ist schon zu sehen, dass wir dieses Jahr unter extremen Bedingungen ernten müssen, auch auf dem Grünland. Und das wird sich auf die nächsten Jahre, das haben wir ja schon mal gehabt, also 2017, dieses extrem nasse Jahr, wo die Bestellung so schlimm war, das hat sich wirklich über Jahre ja gezogen, bis du das wieder einigermaßen in den Griff gekriegt hast. Ne?
Hey, wenn du da dann mal mit so einer schweren Erntetechnik richtig gewühlt hast und du hast da Bodenverdichtung bis nach Meppen, das dauert, bis du die wieder rein drin hast, ja.
Ja, und das ist ja einfach eine absolute Katastrophe, wie wir wissen. Aber das ist jetzt nicht der positive Ausblick, also um das mal ganz klar zu sagen. Nein, wie gesagt, das sind natürlich die anstehenden Probleme. Am Ende muss man sagen, in der Landwirtschaft geht es einfach immer weiter. Ne? Das ist ja so.
Ich habe ja die leise Hoffnung, wenn ich aus USA wiederkomme, dass dann auch das Wetter umschlägt. Ich habe geguckt, der mittlere Westen ist sehr warm gerade und auch sehr trocken. Und ich versuche das einfach einzupacken und mit nach Hause zu bringen, das Wetter.
Nimm den Koffer, wähl den groß genug, dass du genug gutes Wetter mitkriegst.
Unbedingt, ja.
Ja, dann freuen wir uns auf das gute Wetter, was dann hier in ungefähr 14 Tagen ausbricht, spätestens.
Dein Wort in Gottes Ohr, ich tue mein Bestes, an mir liegt's nicht.
Ja, das war doch mal ein Ritt durchs Wetter, bei dem negativen Wetter, der jetzt mit einem positiven Ausblick endet, weil in 14 Tagen kommt Thomas mit dem guten Wetter.
Genau, und dann setzen wir es auch nochmal zusammen, haben wir schon besprochen, und ich werde mal versuchen, da einen kleinen Reisebericht zu machen. Und anschließend kommt noch die Norla. Und dann haben wir unseren besonderen Gast, den wir schon vor, ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen angekündigt hatten und der bis jetzt immer noch nicht da gewesen ist. Was uns natürlich ganz schrecklich leid tut, aber ja, der Ministerpräsident war leider erkrankt.
Genau, er hatte keine Stimme und das ist beim Podcast einfach extrem unglücklich.
Ganz ungünstig.
Und dann ist natürlich Sommerpause und all diese Dinge, die es ja so in den Parlamenten gibt, kennen wir in der Landwirtschaft ja nicht, aber gut, muss man dann ja hinnehmen. Scheint ja so zu sein. Nein, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir da dann einen Termin gekriegt haben und das dann
genau
am 12. September in der Staatskanzlei wird mir gerade zugeflüstert. Hi nun, so ungefähr.
In der Staatskanzlei, hier drin.
Genau. In unserem...
Wir sitzen nicht im Chefbüro.
Können wir auch.
Fände ich ja irgendwie cooler.
Du ja. Kannst ja nachher ein Bild machen.
Gut.
Sehr schön. Thomas möchte dann auch einmal auf dem Stuhl des Ministerpräsidenten sitzen.
Ich glaube, da lässt er mich nicht hin.
Wir freuen uns auf die Bilder. Also für alle, die uns dann folgen, wir werden dann auch in den sozialen Netzwerken durch unseren lieben Patrick natürlich die Bilder von Thomas auf dem Ministerpräsidentenstuhl veröffentlichen.
Aber das dauert ja noch. Ein paar Folgen machen wir es noch so und dann kommt unser Spezialgast, den wir schon lange angekündigt hatten.
Und eine dieser angekündigten Folgen ist ja die Folge von der Norla. Und da haben wir ja das im letzten Jahr auch schon so gemacht, dass wir da live im Tierzelt gestanden haben. Und ich denke, dass wir uns dieses Jahr wieder ein Plätzchen suchen, wo wir einfach ja quasi ein bisschen so eine Art Live-Podcast machen und das vielleicht dann auch wieder so wie im letzten Jahr machen, dass wir uns einfach spontan Gäste suchen und vielleicht kann man ja auch im Vorfeld einfach mal gucken, wer hat Bock, ne? wer hat Lust und wer hat ein gutes Thema, ein geiles Thema, über das man reden möchte, schreibt uns einfach an über die sozialen Netzwerke und dann können wir ja mal gucken, ob wir da nicht schon mal im Vorfeld uns überlegen, die eine oder andere Folge da schon ein bisschen vorzubereiten, dass wir dann da gemeinsam auf der Norla mit interessanten Gästen sprechen können.
Genau. Tore wird mit seinem Studio da sein vor Ort und dann werden wir das wieder in irgendeiner Art und Weise so machen wie voriges Jahr. Das freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, ja. Ja, in diesem Sinne, Thilo, ich glaube, wir haben so ein bisschen die aktuelle Situation eingefangen und die einzelnen Themen abgerissen, die anstehen und angestanden haben. Ich glaube, wir sind ziemlich durch, ne?
Ja, Thomas, vielen Dank, dass du hier warst und natürlich Tore, dass du uns hier dein Studio natürlich auf den Hof gestellt hast und wir hier so wunderbar produzieren konnten. Ich fand es spannend, gerade eben nochmal so ein bisschen den Rückblick auf den Bauerntag und natürlich auf das, was ansteht, die Amerika-Reise. Also, ich freue mich auf die nächste Folge. Thomas, vielen Dank.
Ich werde berichten, auf jeden Fall. Euch zu Hause an den Audiogeräten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Thilo, dass wir hier sein durften. Danke, Tore, dass du das wieder möglich gemacht hast hier in deinem mobilen Studio. Vielen Dank an unsere Sponsoren New Holland, Deutschland und Wüstenberg Landtechnik für die Unterstützung und ja.
Plan B. Ideen für die moderne Landwirtschaft. Mit Thomas Andresen vom Hof Baslund und Thilo von Donner vom Hof Breiteneiche. Gesponsert wird dieser Podcast von Wüstenberg Landtechnik. Führender Partner in der Landtechnik in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein modernes Familienunternehmen mit einer klaren Firmenphilosophie. Getreu dem Slogan, bei uns in guten Händen. Und New Holland Deutschland. Innovative Landtechnik seit über 125 Jahren.